Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Und ich freue mich, dass wir miteinander Gottes Wort anschauen. Wir, der Dieter und ich, haben uns gedacht, wir gehen auf ein paar der Predigtwunschthemen ein, die wir gesammelt haben. Und hier habe ich einen Zettel, da steht Leben nach dem Tod. Und das ist ein bisschen allgemein gehalten, also ich tue jetzt einfach mein Bestes, um über das Leben nach dem Tod mit euch nachzudenken, aus Gottes Wort. Wer Predigtthemen hat, der darf gerne auch spezifischer sein. Zum Beispiel mit einer konkreten Frage oder so. Das hilft uns natürlich dann als Prediger, dass wir auf das Thema auch wirklich so eingehen können, mit all der Frage oder den Gedanken, die hinter diesem Wunsch waren, der da geäußert wurde. Aber jetzt schauen wir uns miteinander das Buch Prediger an, und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Beim Buch Prediger, und zwar Kapitel 5 und 6. Und der Abschnitt, den wir anschauen, beginnt bei Prediger 5, Vers 12 und endet in Kapitel 6, Vers 6. Ich werde das jetzt nicht lesen, ich habe alles auf der Folie. Wir werden im Rahmen der Predigt durch den Text durchgehen miteinander. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, die Ohren, die Herzen, dass wir lernen von dir und dass wir glauben an dich und dass wir Leben haben in dir. Amen. Ihr seht auf der ersten Folie, dass ich Brettspiele liebe. Ich finde, Brettspiele sind eine der besten Freizeitbeschäftigungen, wenn man die Zeit dazu hat und natürlich die Mitspieler. Bei uns zu Hause ist auf den Tischen kürzlich Dragonwood gelegen oder Zug um Zug auch. Ubongo ist ein Spiel, das wir kürzlich gespielt haben. Was noch? Elias, hilf mir. DKT, genau. Das kaufmännische Talent, österreichischer Klassiker. Wir spielen nicht Monopoly. Egal. Ich mag vor allem Strategiespiele. Spiele, bei denen man sein Gehirn einschalten muss und taktisch vorgehen muss. Das mag ich gern. Und ich liebe es, dann auch zu gewinnen. Dann fühle ich mich gut, dann fühle ich mich clever, erfolgreich. Leider ist Gewinnen ja immer nur eine der Optionen. Normalerweise kann ich auch damit umgehen, wenn ich einmal verliere, solange ich weiß, warum ich verliere. Das ist mir wichtig. Es könnte eine schlechte Strategie gewesen sein, kommt vor. Oder ein überlegener Gegner, kommt auch vor. Oder vielleicht einfach Pech in entscheidenden Momenten, kann auch vorkommen. Mit dem kann ich alles umgehen damit. Aber es gibt eine Sache, die mich wahnsinnig macht. Und zwar sind das Spiele, bei denen Gewinnen oder Verlieren wirklich von Anfang bis Ende nur eine reine Frage des puren Zufalls ist. Das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Und ihr kennt vielleicht das Brettspiel Risiko. Risiko soll ein Strategiespiel sein, aber jetzt kommt die Wahrheit. Risiko ist kein Strategiespiel, obwohl es auf der Schachtel steht. Du kannst die beste Strategie entwickeln, du kannst der Meister des Schlachtfelds sein, aber wenn du Pech mit den Würfeln hast, dann bist du von Anfang an einfach nur verloren. Egal wie clever du bist, egal wie gut deine Strategie wäre, egal wie sehr du dich anstrengst, alles hängt vom Würfelwurf ab. Und wenn du Pech hast, dann bist du eben dem Untergang geweiht. Das ist eine Frage des Zufalls und du kannst nichts dagegen tun. Nur Risiken, aber keine Gewissheiten. Und heute werden wir uns mit dem Buch Prediger auch mit den Risiken und Gewissheiten im Spiel des Lebens beschäftigen, über das das Buch Prediger berichtet. Das ganze Buch Prediger hindurch beobachtet jemand, der Prediger oder der Lehrer heißt, das Leben unter der Sonne. Das heißt, das Leben in dieser Welt. Und was wir uns heute ansehen, sind zwei seiner Beobachtungen aus dem wirklichen Leben in den Kapiteln 5 und 6. Und es ist ein bisschen wie eine Fallstudie oder vielleicht auch zwei Spieltestberichte über das Spiel des Lebens. Es gibt viele Berichte, die dann über Besitz und Tod, über verschiedene andere Themen des Lebens berichten, aber hier ist es das Thema Besitz und Tod im Spiel des Lebens und welche wichtige Rolle diese beiden Dinge spielen. Wir versetzen uns jetzt also in einen Spielekritiker mit dem Lehrer und werden anhand zweier Testberichte die Risiken und Gewissheiten des Spiels des Lebens beurteilen. Das ist, was wir heute Morgen machen miteinander. Und wir beginnen mit Testbericht Nummer 1. Und das sind aus Kapitel 5 die Verse 12 bis 16. Und hier berichtet der Lehrer oder Prediger Folgendes. Es ist ein böses Übel, das ich sah unter der Sonne. Reichtum wohl verwahrt wird zum Schaden dem, der ihn hat. Denn dieser Reichtum geht durch ein böses Geschick verloren. Und wer einen Sohn gezeugt hat, dem bleibt nichts in der Hand. Hier ist ein Mann im Leben, der hart gearbeitet hat, um sein Vermögen zu vermehren. Da ist nichts Besonderes daran, Kapital aufzubauen ist keine ungewöhnliche Sache, aber dann passiert etwas Schreckliches. Und er verliert mit einem Schlag alles, was er hat. Alles, wofür er gearbeitet hat. Alles, wofür er sich abgemüht hat. Und nun bleibt nichts mehr übrig, weder für ihn selbst noch für seinen Erben. Der Lehrer sagt uns nicht, wie dieser Mann alles verloren hat. Und er sagt uns nicht, wie es passiert ist. Er sagt einfach, es ist passiert. Und egal, wie viel er verloren hat, der Punkt ist, all seine Arbeit, all seine Mühe ist völlig umsonst gewesen. Manchmal verlieren Leute alles und ihre Erben gehen leer aus. Das ist eine Realität im Spiel des Lebens. Und wir lesen sowas und denken, puh, das ist schon hart, oder? Nicht, dass wir nicht wüssten, wie leicht so etwas passieren kann. Die Berichte über Menschen, die durch Krieg oder Verbrechen oder Naturkatastrophen alles mit einem Schlag verloren haben, diese Berichte reißen ja auch nicht ab, oder? Solche Dinge passieren ständig unter der Sonne. Das heißt, der Lehrer hat hier eine sehr nachvollziehbare Beobachtung zum Spiel des Lebens gemacht. Traurig, aber wahr. Manchmal zieht das Leben uns Menschen einfach über den Tisch. Manchmal ist das Leben ungerecht. Manchmal trifft es uns sehr hart. Und es mag sein, dass es leicht ist, diese Tatsache Schulterzucken zu akzeptieren, solange sie uns nicht selber betrifft, solange schlechte Nachrichten andere betreffen. Schlechte Nachrichten sind es für den Mann in Vers 13, oder? Aber leider hat der Lehrer auch schlechte Nachrichten für uns. Ab Vers 14. Eines Tages wird es nämlich auch dich und mich treffen. Schau Vers 14. Wie einer nackt von seiner Mutterleib gekommen ist, so fährt er wieder dahin, wie er gekommen ist, und nichts behält er von seiner Arbeit, das er mit sich nähme. Das ist ein böses Übel, dass er dahin fährt, wie er gekommen ist. Und was er gewinnt, was gewinnt er dadurch, dass er in den Wind gearbeitet hat? Irgendwann im Laufe unseres Lebens oder spätestens am Ende unseres Lebens werden wir Menschen alles verlieren, was wir haben. Was wir in dieser Welt erworben haben. Der Tod wird uns nichts mehr in den Händen lassen und alles, wofür wir im Leben gearbeitet haben, wird mit einem Schlag aus unseren Händen gerissen. Und die Menschheit, die hat sich ja seit jeher mit dieser Tatsache schon beschäftigt, dass wir im Tod alles verlieren werden. Die Wikinger zum Beispiel, die haben ihre Toten mit den meisten ihrer persönlichen Gegenstände bestattet, um sie ins nächste Leben mitnehmen zu können. In manchen Wikingerstämmen wurde sogar die Lieblingsfrau eines Mannes mit ihm begraben, lebendig. Super romantisch, oder? So eine Liebe, ja? Das spiegelt einfach alles, doch sehr deutlich unsere Angst vor Verlust durch den Tod wieder, oder? Solche Maßnahmen, solche Dinge. Die Angst vor Verlust durch den Tod, mit dem jeder von uns konfrontiert ist. Wir Menschen denken nicht gerne darüber nach, aber es ist eine traurige Perspektive, die Frustration, Kummer, Ängste, verschiedene Dinge verursacht. Die Angst vor dem Tod ist einfach eine Verlustangst, hauptsächlich. für uns Menschen. Und das ist eine Anerkennung dessen, was wir gerade von den Wikingern gehört haben. Der Tod wird uns alles wegnehmen. Was wir erreicht haben, verlieren wir wieder. Und wir können uns trösten mit der Hinterlassenschaft für unsere Kinder zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, aber wer weiß, ob das wirklich auch ankommt oder auch so bleibt. Das wissen wir ja auch nicht genau, ob das so bleibt, was wir hinterlassen haben. Das Spiel des Lebens liefert einfach keine Garantie. Nur Risiken, aber keine Gewissheiten. Das ist kein erfreulicher erster Testbericht zum Spiel des Lebens, oder? Nicht super. Schauen wir uns den zweiten an, vielleicht ist der besser. Testbericht Nummer 2. Da schauen wir ins Kapitel 6, die Verse 1 bis 6 an. Und hier heißt es ab Vers 1, es gibt ein Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne, fangst du super, und schwer lastet es auf den Menschen. Wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, sodass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt, wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist das nichtig und ein schweres Leid. Wenn ein Mann 100 Kinder zeugte und viele Jahre lebte, so groß auch die Zahl seiner Lebenstage würde, wenn seine Seele nicht gesättigt wird von dem Guten und ihm kein Begräbnis zuteil wird, so sage ich, eine Fehlgeburt ist glücklicher als er. Ist das nicht schrecklich? So etwas zum Sagen. Ihr Lieben, wir müssen die Schwere dieser Aussage fühlen. Die Schwere, die auf uns Menschen lastet. Es gibt Menschen, die glücklicher wären, wären sie tot. Egal wie viel Reichtum das sie haben. Im Gegensatz zu dem Mann in Kapitel 5, der alles verloren hat, gibt es hier einen Mann, der hat einfach alles. Ein Mann, der Reichtum, Besitztümer und Ehre hat. Ein Mann, dem es an nichts fehlt, was sein Herz begehrt. Stell dir das mal vor. Der hat alles. Als ich mit meinen beiden jüngeren Brüdern in einem Zimmer war, als Kinder, wir haben uns ein Zimmer geteilt miteinander, sind wir ins Bett geschickt worden, weil wir halt, ja, mussten. Und Mama und Papa haben das Licht ausgeschaltet. Und dann haben wir oft noch recht lange rumgealbert. Da haben wir noch ziemlich geblödelt, bis wir endlich eingeschlafen sind. Unsere Kinder tun manchmal dasselbe, aber ich würde ihnen das niemals so sagen. Ups, Elias ist da. Eine unserer Lieblingsbeschäftigungen da, war es uns gegenseitig, alle möglichen dummen Fragen zu stellen. So richtig peinlich teilweise, die beantwortet werden mussten. Das war einfach so ein Spiel. Die meisten waren entweder peinlich oder eklig. Zum Beispiel, was glaubst du, wer das hübscheste Mottl in unserer Straße ist? Und man hat es ehrlich sagen müssen. Hat natürlich niemand zugegeben. Wen würdest du lieber, Bussi gehen? Der dürren Doris oder der langen Lisa? Halt so Spiele. Also richtig blöd einfach. Gell? Eine andere Frage, die auch immer wieder auftauchte, war die, was würdest du mit 1000 Billionen Millionen Schilling machen? Schilling. Und das war jetzt nicht peinlich oder eklig, aber das war aufregend. Die Frage haben wir geliebt. Weil dann ist es losgegangen. Ich würde mir ein Nintendo kaufen. Ich würde mir ein Auto kaufen. Ich würde mir meinen eigenen Fernseher kaufen. Und einen Swimmingpool. Und das größte Star Wars Lego und. Und uns gingen die Ideen praktisch niemals aus. Wir freuten uns über all die Dinge, die wir kaufen könnten und würden. Und unsere Träume wurden größer und größer und größer wie eine Seifenblase, die plopp platzte in dem Moment, wo Papa reinkam. Die meisten von uns im Laufe ihres Lebens bleiben mit der Realität unerfüllter Träume sitzen. Die meisten von uns. Aber dem Mann in unserem zweiten Bericht hier vom Spiel des Lebens fehlt nichts, was sein Herz begehrt. Er hat alles, um das Leben in vollen Zügen zu genießen, aber schau Vers 2, er kann es nicht genießen. Dieser Mann hat 100 Kinder, lebt viele, viele Jahre, was im Alten Testament ein Zeichen für ein wohlhabendes und erfolgreiches Leben war, aber trotz seines Wohlstands und Erfolgs stirbt er, schau Vers 3, ohne Begräbnis. Das heißt, unglücklich, unbeklagt und unerfüllt. Vermutlich auch einsam. Diesem Mann hat es sein ganzes Leben lang an nichts gefehlt und doch hat ihm alles gefehlt, um zu leben. Sein Leben war am Ende ein einsames Trauerspiel. Manche von denen, ihr Lieben, manche von denen, die alles haben, nehmen sich das Leben. Es ist einfach schrecklich, in allem nur Traurigkeit zu ernten, aus welchen Gründen auch immer, und man sagen muss, eine Fehlgeburt wäre besser dran als ein solcher Mensch. Schau, Vers 5. Hat sie, die Fehlgeburt, auch die Sonne nie gesehen, noch gekannt, ihr ist wohler als jenem. Das ist einfach furchtbar. Und am Ende, schau Vers 6, stellt der Prediger die Frage, geht denn nicht eh alles dahin an denselben Ort? Am Ende sterben wir alle. Nur Risiken, aber keine Gewissheiten. Danke, Stefan, für die auferbauende Sommerpredigt. Spürst du nicht auch jetzt eine Unruhe? Oder vielleicht sogar ein Ärger über das, dass die Dinge sind, wie sie sind? Also ich kenne das schon, dass ich sehr unruhig werden kann und dass ich mir manchmal wirklich ärgere über die Tatsachen des Lebens, wenn es jemanden so trifft. Das ist doch kacke, wie die Realität ist. Sind wir vielleicht mal ehrlich? Ich will das nicht. Ich will nicht, dass das so ist. Das passt einfach nicht. Man könnte einfach richtig wütend werden manchmal, ab dem, was Leute passiert, so wie Jesus auch wütend war, als er vor Lazarus Grab stand. Zweimal lesen wir in Johannes 11, nämlich in den Versen 33 und 38, dass Jesus am Grab des Lazarus zornig wurde. Er sieht die Klage und Trauer von Lazarus' Schwestern und Freunden und Verwandten. Und er hat der Lazarus wirklich lieb hier. Und dann heißt es in verschiedenen Übersetzungen, er, Jesus, zum Beispiel seufzte im Geist und wurde bewegt. Oder er ergrimmte im Geist und erbebte. Oder er war im Innersten empört und erschüttert. Das sind verschiedene Übersetzungen. Mit anderen Worten, Jesus hat gefühlt, was wir fühlen. Angesichts dieser schrecklichen Realitäten, des sich an nichts mehr freuen Könnens, des Sterbens, des Allesverlierens. Jesus hat das gefühlt. Jesus war auch wütend. Das Spiel des Lebens kennt also eigentlich nur einen Gewinner. Und dieser Gewinner ist der Tod. Das ist die Schlussfolgerung des Lehrers. Und als Brettspielspezialist würden wir jetzt wohl zu folgendem Schluss kommen. Das Spiel ist einfach scheinbar nicht so super. Es ist kein gutes Spiel. Und das Problem ist, es ist einfach nicht nur ein Spiel, es ist das reale Leben unter der Sonne. Und es ist manchmal fast peinlich, wie ehrlich die Bibel ist, nicht? Das kann uns manchmal richtig unangenehm werden. Aber der Lehrer tut uns da einen großen Gefallen, weil er dieses Gedankenexperiment für uns macht, und zwar über das Leben nachzudenken. Und das ist, was dabei rauskommt, ein schlechtes und böses Spiel. Und mir tut das alles sehr gut weg mit all dem, was wir so genießen können, mit all den Gedanken, die wir uns machen. Das können wir recht gut auf Zitter schieben, aber der Prediger lässt das nicht zu. Es gehört zur Weisheitsliteratur der Bibel, das Buch. Und das heißt, es lädt uns ein, gut über das Leben unter der Sonne nachzudenken. Es präsentiert uns eine Person, den Lehrer, der das für uns tut, weil wir das oft nicht tun. Weil ich oft die Zeit oder das Herz dafür nicht, oder die Lust, ich habe einfach keinen Bock, über das nachzudenken. Uns den wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Der Lehrer tut das hier für uns mit sehr ernüchterndem Ergebnis. Aber gibt uns der Lehrer auch eine Lösung? Das ist jetzt die nächste Frage, oder? Oder lädt er uns mit dem Hocker? Manche glauben, dass der Lehrer hier in diesem Buch der König Salomo repräsentiert, der rechtgläubige Weisheiten von sich gibt, im Einklang mit Gottes Weisheit. Und dieser Eindruck, den könnte man auch gewinnen, wenn man inmitten dieser zwei ernüchternden Testberichte die Verse 17 bis 19 liest in Kapitel 5. Die habe ich nämlich ausgelassen. Da bringt der Lehrer plötzlich Gott ins Spiel, und zwar seine vermeintliche Lösung. Und da heißt es ab Vers 17, Kapitel 5, siehe, was ich für gut und schön ansehe, ist, dass einer esse und trinke und Gutes genieße bei all seiner Arbeit, womit er sich abmüht unter der Sonne alle Tage seines Lebens, die Gott ihm gibt, denn das ist sein Teil. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Denn er denkt nicht viel an die Kürze seiner Lebenstage, weil Gott ihm Freude des Herzens gewährt. Die Lösung des Lehrers hier scheint also zu sein, freu dich einfach an dem, was du hast, was Gott dir gibt. Freu dich so gut du kannst. Und das ist doch in der Tat eine Schlussfolgerung für viele Menschen, oder? Viele Menschen kommen zu dem Schluss. Genieß es einfach so gut du kannst. Und sei dankbar. Aber Freunde, das kann jeder sagen. Für das muss ich nicht Christ sein. Jeder kann das sagen, egal was er für einen Gott hat. Oder? Salomo hat am Ende viele Götter hier. Am Ende seines Lebens. Denen er wahrscheinlich dankbar war. Was hier steht, könnte jeder im Blick auf seine Götter sagen. Und ich glaube, das Buch Prediger präsentiert uns den Lehrer als einen wie Salomo. Weise, aber letztendlich nicht am Ziel ankommend. Weißt du, was die letzten Worte des Lehrers oder Predigers sind, die in diesem Buch von ihm zitiert werden? Das sind die letzten Worte dieses Lehrers. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist nichtig. Hör mal einen Schlusssatz. Wenn uns also das Buch Prediger tatsächlich hilft, über das Leben nachzudenken, das tut es, so wie wir es vielleicht auch nicht würden, bleibt die Lösung aber aus. Es sind gute Gedanken, an denen viel Wahrheit dran ist, über das Leben unter der Sonne, aber da ist keine Lösung, wie man dieses Spiel jemals gewinnen könnte. Und sowas mag ich sowieso nicht. Du auch nicht, oder? Schön wäre also ein Lehrer, der uns zeigt, wie man den Tod besiegt, oder? Oder besser noch, schön wäre ein Lehrer, der den Tod für uns besiegt. Das wäre super. Dessen letzter Aufruf nicht ist, O Nichtigkeiten der Nichtigkeiten, sondern der ausruft, Lazarus, komm heraus! Das Spiel des Lebens, ihr Lieben, kennt nur einen Gewinner und das ist Jesus Christus. Und ich bin so froh, dass die Bibel nicht beim Buch Prediger aufgehört hat. Du auch? Jesus ist der, der Paulus ausrufen lässt in 1. Korinther 15, wenn aber dieses Verwesliche Unverwesliches anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das Spiel des Lebens kennt nur einen Sieger. Und das ist Jesus Christus. Und er hat das Spiel des Lebens für uns gespielt, ihr Lieben, und gewonnen. Er ist kein Lehrer, dessen letzter Ausruf war, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, sondern der ausrief, es ist vollbracht. Was heißt das jetzt für uns, die wir diesem Lehrer nachfolgen, diesen Lehrer anbeten? Ernest Becker war ein amerikanischer Kulturanthropologe und Schriftsteller. Er glaubte fest, dass Unsterblichkeit eine menschliche Erfindung ist, um mit der Angst vor dem Tod klarzukommen. Und er hat Folgendes gesagt, das ist ein Zitat. Der Gedanke an den Tod, die Angst vor dem Tod, verfolgt das menschliche Tier, wie er sagt, wie nichts anderes. Sie ist eine Triebfeder des menschlichen Handelns, das weitgehend darauf abzielt, die Fatalität des Todes zu vermeiden, ihn zu überwinden, indem man auf irgendeine Weise leugnet, dass er das endgültige Schicksal des Menschen ist. Ernest Becker denkt oder dachte, inzwischen ist er gestorben, jeder Glaube an Unsterblichkeit ist eine Notlüge, um mit dieser Angst vor dem Tod klarzukommen. Und Menschen, wir haben ja wirklich gelernt, den Tod tot zu schweigen, oder? Das können wir schon gut. Das machen wir nicht schlecht. Weil wir Angst davor haben. Der Tod entreißt alles unseren Händen. Die Beobachtungen des Lehrers sind zutreffend und die von Ernest Becker zum Teil auch. Und unser Empfinden, was den Tod betrifft, verrät auch, dass wir Verlustängste haben. Auch wir Christen haben Verlustängste, obwohl wir Jesus nachfolgen, wenn wir ehrlich sind. Oder? Christen können die Angst vor dem Tod genauso spüren. Bei allem, was wir in unserem Kopf wissen, über den, der es vollbracht hat, der uns lebendig macht, der uns ewiges Leben gibt. Wir haben Angst vor dem Verlust, sprich, wir haben Angst vor dem Loslassen. Ist unsere Angst. Christen wissen, dass der Tod besiegt ist. Jesus sagte vor Lazarus Auferweckung, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und wir wissen das in unserem Kopf und wir haben Angst vor vorm Loslau. Unser Problem ist nicht so sehr das Sterben vielleicht, sondern das Loslassen. Wir haben immer noch Angst davor, loszulau, weil wir immer noch festhalten an den Dingen, die wir nicht verlieren möchten. Aber es ist, als würde man an Windhauch festheben wollen. Das funktioniert nicht. Du kannst es nicht festheben. Und plötzlich kriegt der letzte Ausruf des Predigers im Buch Prediger doch noch Bedeutung. Wenn er ausruft, O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, alles ist nichtig, oder das Wort, das er verwendet für Nichtigkeiten oder nichtig, ist das Wort Hauch. Alles ist Hauch. Alles ist wie Dampf. Luther hat übersetzt, eitel, das heißt vergänglich, nichtig wie ein Hauch, der kurz da ist und gleich wieder weg ist. Das ist, was das bedeutet. Wie etwas, das man kurz genießen kann, aber niemals festheben. Das heißt, ihr Lieben, das Buch Prediger lehrt uns, dass wir im Leben nichts festhalten können. Der Rest der Bibel lehrt uns, dass wir in Jesus alles gewinnen können. Ich wiederhole das nochmal. Das Buch Prediger lehrt uns, dass wir im Leben nichts festhalten können. Der Rest der Bibel lehrt uns, dass wir in Jesus alles gewinnen können. Und das heißt, bei all dem Wissen um das ewige Leben, das wir haben in Jesus, brauchen wir eines ganz, ganz dringend lernen, du und ich, nämlich loszulassen. Das ist unsere Lernkurve. Und nicht festzuhalten, was man nicht festhalten können. Unser Spiel des Lebens ist, dass wir loslassen lernen. Besser früher als später. Und uns in Jesu Arme werfen mit unserem Leben zum ewigen Leben. Auch besser früher als später. Und dass wir genießen, was Gott uns gibt, in Dankbarkeit und Genügsamkeit, solange wir es haben. Und wenn es geht, lassen wir es gern los, weil wir uns da an Jesus festheben. Ich glaube, etwas, das mir ganz schwer nur loslassen können, ist unsere Gesundheit. Stimmt's? Das lassen wir nur ganz schwer los. Das ist auch schwierig. Mit dem klar zu kommen, dass man älter wird und kranker, das ist nicht super. Es ist eine der Verlustängste. Und für das muss ich auch konkret schämen. Es ist so. Aber wir gehen damit zu Jesus, der uns als Lehrer hilft, loszulassen, klarzukommen. Damit, dass wir Schritt für Schritt Dinge verlieren. Und zuletzt alles, was wir in dieser Welt haben. Ich möchte euch, Geschwister, ermutigen, dass ihr euch zweierlei Gedanken macht. Erstens, welches Festhalten schürt deine Angst vor dem Tod? Was für dem, das du festhebst, schürt deine Angst vor dem Tod? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, was willst du Jesus bitten, dir helfen loszulassen? Was willst du Jesus bitten, dir helfen, gut loszulassen, wenn es nötig ist? Das können ganz viele verschiedene Sachen sein. Und ihr könnt jetzt noch verschiedene Sachen erwähnen, aber ich höre jetzt wegen der Zeit auf. Der Heilige Geist möge euch zusprechen, was eure guten Gedanken zu deiner zwei Fragen sind. Und wir freuen uns jetzt an Jesus, unserem Gewinn, in dem wir alles gewinnen, in dem der Paulus alles für Schaden erachtet, um des Gewinnes willen, Jesus zum Kennen und einmal wärmt zu sehen. Das machen wir mit dem Abendmahl. Und auf das freue ich mich jetzt mit euch.